Bardin bewegte sich feierlich inmitten der Hoet und half, einen der gefallenen Barbaren zu tragen. Es galt nur, 4 von ihnen unterzubringen, da er angeordnet hatte, den 5. Mann, den Saolin geköpft hatte, zu beerdigen. Soweit sich dies sagen ließ, starb ein Elantreer, wenn man ihm den Kopf vollständig abschlug. Zumindest bewegten sich die Augen nicht mehr, und auch die Lippen formten keine Worte mehr, sobald man den Kopf ganz vom Körper abgetrennt hatte. Während Rauden durch die Reihen der Hoet schritt, lauschte er auf ihr leises Gemurmel. »Schön, einst so wunderschön. Leben, 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 Leben. O Domi, wo bist du? Wann ist es endlich zu Ende? O Domi!« Normalerweise durfte Rauden nach einer Weile nicht mehr auf die Worte achten, wenn er nicht den Verstand verlieren wollte, oder noch schlimmer, wenn er nicht wollte, dass sie die Schmerzen in seinem eigenen Körper wachriefen. Ian war auch dort und schwebte zwischen blinden Köpfen umher und schlängelte sich zwischen gefallenen Körpern hindurch. Das Seon verbrachte viel Zeit in dem Raum. Auf merkwürdige Weise passte es gut dorthin. Gedrückt verließ die Gruppe den Saal. Jeder hing schweigsam seinen eigenen Gedanken nach. Rauden sagte erst etwas, als er den Riss in Saolins Kleidung bemerkte. »Ihr seid verletzt?« rief Rauden überrascht. »Es ist nichts, Milord«, erwiderte Saolin abwehrend. »Solche Bescheidenheit ist draußen angebracht, Saolin, aber nicht hier. Ihr müsst meine Entschuldigung annehmen.« »Milord«, sagte Saolin ernst, »als Elantreer bin ich nur noch stolzer, diese Verletzung davongetragen zu haben. Ich habe sie mir bei der Verteidigung unserer Leute zugezogen.« Rauden warf einen gequälten Blick zurück in Richtung des Saales. »Sie bringt euch bloß einen Schritt näher an...« »Nein, Milord, das glaube ich nicht. Diese Menschen haben sich ihren Schmerzen ergeben, weil sie keinen Sinn sahen. Ihre Qualen waren bedeutungslos. Und wenn man keinen Sinn im Leben sieht, neigt man dazu aufzugeben. Diese Verletzung wird wehtun, aber jeder Stich wird mir ins Gedächtnis rufen, dass ich sie mir ehrenvoll zugezogen habe. Meiner Meinung nach ist das nicht so schlecht.« Rauden blickte den alten Soldaten respektvoll an. Draußen hätte der Mann wahrscheinlich kurz davor gestanden, aus dem Dienst auszuscheiden. In Elantris, wo die Shaot alle ungefähr gleich alt aussehen ließ, unterschied er sich nicht von den anderen. Das Alter eines Mannes ließ sich nicht am Aussehen ablesen, aber vielleicht an der Weisheit. »Aus euren Worten spricht Scharfsicht, mein Freund«, sagte Rauden. »Ich nehme euer Opfer demütig an.« Ihr Gespräch wurde unterbrochen, als auf dem Kopfsteinpflaster Schritte erklangen. Einen Augenblick später stürzte Karata in ihr Blickfeld. Ihre Füße waren voller Dreck von außerhalb des Bereiches um die Kapelle. Kahar würde wütend sein, denn sie hatte vergessen, ihre Füße abzuwischen und verteilte nun schleimigen Schmutz auf seinem sauberen Kopfsteinpflaster. Doch im Moment schien der Schmutz Karata nicht im geringsten zu kümmern. Sie ließ rasch den Blick über die Gruppe schweifen, um sicherzugehen, dass niemand fehlte. »Ich habe gehört, dass Shaoa angegriffen hat. Hat es Opfer gegeben?«
5. Alle auf ihrer Seite«, sagte Rauden.
»Ich hätte hier sein sollen«, meinte sie und stieß einen Fluch aus.
Im Laufe der letzten Tage hatte die entschlossene Frau den Umzug ihrer Leute in das Kapellenviertel beaufsichtigt. Sie hatte eingesehen, dass eine zentrale, vereinte Gruppe mehr bewirken konnte und dass das Kapellenviertel sauberer war. Merkwürdigerweise war ihr selbst nie der Gedanke gekommen, den Palast zu reinigen. Die meisten Elantreer sahen den Schmutz als unumstößliche Realität an. »Ihr habt wichtige Dinge zu tun«, sagte Rauden. »Außerdem konntet ihr nicht ahnen, dass Shaoa angreifen würde.«
Die Antwort gefiel Karata nicht, doch sie ging neben Rauden her, ohne ein weiteres Wort über die Angelegenheit zu verlieren.
»Sieh ihn dir an, Sule«, meinte Galadon neben ihm mit einem leichten Lächeln. »Ich hätte es niemals für möglich gehalten.«
Rauden sah auf und folgte dem Blick des Dulas. Tahan kniete am Straßenrand und betrachtete mit kindlicher Freude die Meißelarbeiten an einer kleinen Mauer. Der untersetzte, ehemalige Baron hatte die gesamte Woche damit verbracht, ein Verzeichnis jeder einzelnen Skulptur- und Reliefarbeit im Kapellenviertel zu erstellen. Laut eigenen Worten hatte er bereits mindestens 1 Dutzend neuer Techniken entdeckt. Zu den bemerkenswerten Veränderungen, die an Tan zu beobachten waren, gehörte sein plötzliches Desinteresse am Herrschen. Karata übte immer noch einen gewissen Einfluss auf die Gruppe aus. Zwar akzeptierte sie, dass letztendlich Raoden das Sagen hatte, doch sie war weiterhin eine wichtige Autorität. Tan hingegen gab überhaupt keine Befehle mehr. Er war viel zu sehr mit seinen Studien beschäftigt. Tans Leuten, denjenigen, die sich Raoden angeschlossen hatten, schien dies nichts auszumachen. Laut Tans Schätzung hatte etwa ein Drittel seines Hofes in kleinen Grüppchen den Weg zu Raodens Bande gefunden. Raoden hoffte, dass die meisten anderen sich entschieden hatten, für sich zu bleiben. Der Gedanke, dass sich vielleicht 70% von Tans großer Anhängerschaft Shaor angeschlossen haben könnten, wollte ihm gar nicht gefallen. Raoden hatte alle Leute aus Karatas Reihen, doch ihre Truppe war immer die kleinste, wenn auch die effizienteste der drei Banden gewesen. Shaors Bande war immer am größten gewesen. Seinen Anhängern hatte es nur an Zusammenhalt und Motivation gefehlt, um die anderen Banden anzugreifen. Stattdessen hatten Shaors Männer ihre Blutgier immer wieder einmal an einem der Neuankömmlinge gestillt. Doch das war jetzt vorbei. Raoden würde den Barbaren nicht ihr Viertel der Neuankömmlinge gewähren, würde nicht erlauben, dass sie unschuldige Menschen quälten. Karata und Saolin holten nun alle, die in die Stadt geworfen wurden, und brachten sie sicher zu Raodens Bande. Bisher hatten Shaors Männer nicht sonderlich begeistert reagiert, und Raoden fürchtete, dass es nur noch schlimmer werden würde. »Ich werde etwas unternehmen müssen«, dachte er. Doch um dieses Problem würde er sich zu einem anderen Zeitpunkt kümmern. Im Moment musste er sich seinen Studien widmen. Als sie die Kapelle erreichten, machte Galadon sich wieder ans Pflanzen. Salins Männer bezogen ihre Wachtposten und Karata entschied, trotz ihres Protestes von vorhin, dass sie in den Palast zurückkehren sollte. Bald waren nur noch Raoden und Salin übrig. Dank des Kampfes und weil Raoden so lange ausgeschlafen hatte, war bereits mehr als die Hälfte des Tages vergeudet. Folglich stürzte er sich voller Eifer in seine Studien. Während Galadon säte und Karata den Palast evakuierte, war es Raodens selbst auferlegte Pflicht, so viel wie möglich über Aon Dor zu entziffern. Er war immer mehr der Überzeugung, dass die uralte Magie der Zeichen das Geheimnis des Falls von Elantris in sich barg. Er griff durch eines der Kapellenfenster und zog den dicken Aon-Dor-Band hervor, der drinnen auf einem Tisch lag. Bisher war der Wälzer nicht so hilfreich gewesen, wie Raoden es sich erhofft hatte. Es war kein Anleitungshandbuch, sondern eine Reihe von Fallstudien, die merkwürdige oder interessante Ereignisse erklärten, die mit Aon-Dor zu tun hatten. Unglücklicherweise war das Ganze auf äußerst fortgeschrittenem Niveau gehalten. Im Großteil des Buches fanden sich Beispiele dessen, was nicht passieren sollte, so dass Raoden nur indirekt auf die Logik hinter Aon Dor schließen konnte. Bisher hatte er nur sehr wenig in Erfahrung bringen können. Langsam schälte sich die Erkenntnis heraus, dass die Aonen nur den Anfangspunkt darstellten, die grundlegendsten Zeichen, die man malen konnte, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Genau wie das erweiterte Heilungs-Aon aus seinem Traum, bestand fortgeschrittenes Aon Dor daraus, dass man in der Mitte ein Basis-Aon zeichnete und anschließend andere Zeichen, manchmal bloß Punkte und Linien, außen herum hinzufügte.